Rades redet. Der Podcast zu Ursachen und Folgen islamistischer Radikalisierung. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Rades redet. Mein Name ist Ute Seitz und in diesem Podcast werde ich viele Personen aus dem Rades Forschungsnetzwerk und aus der Fachpraxis zu Gast haben, um über islamistische Radikalisierung zu sprechen. Dabei wird es um aktuelle Erkenntnisse aus der Forschung gehen, zum Beispiel zur Frage, warum sich Menschen radikalisieren und was man dagegen tun kann, aber auch darum, wie der gesellschaftliche Diskurs um Islamismus geführt wird und was das eigentlich für Auswirkungen hat. In medialen Debatten wird zum Beispiel oft ausgeblendet, dass eine große Zahl der Opfer islamistischer Anschläge muslimisch ist. Islamistische Akteure sind also auch für Musliminnen und Muslime eine Bedrohung, aus ganz unterschiedlichen Gründen, über die wir heute auch noch viel hören werden. Vor allem aber dreht sich diese Folge um die Frage, wie setzen sich muslimische Gemeinden eigentlich gegen Islamismus ein? Dafür habe ich mit zwei Personen gesprochen, und zwar einmal Ender Cetin, der einige Jahre Vorstand der Berliner Schädlik-Moschee war und seit langer Zeit in der Präventionsarbeit tätig ist, unter anderem zum Beispiel als Gefängnisseelsorger. Mit seiner Frau Pina Cetin hat er auch die Deutsche Islamakademie in Berlin gegründet, als einen spirituellen Ort, wie er sagt, aber auch einen Ort für Austausch zwischen verschiedenen Religionen und zwischen Musliminnen und Muslimen, die unterschiedlichen Strömungen angehören. Außerdem habe ich gesprochen mit Rami Ali aus dem Forschungsprojekt De Islam, das Teil des Forschungsnetzwerks Rades ist und ansässig ist an der Humboldt-Universität zu Berlin, genauer gesagt am BIM, dem Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung.
Also wir haben beim De Islam-Projekt im Prinzip drei Module. Das erste Modul, da setzen wir uns so auseinander und erforschen das programmatische Angebot von Extremisten, Extremistinnen, und zwar online und offline, und eben zu analysieren, wie die Strategien aussehen, wie die Narrative aussehen, wie Framings aussehen. Das machen wir im ersten Modul. Im zweiten Modul geht es dann um die sogenannte Community Defense, sprich, welche Bedrohungslage gibt es natürlich auch für muslimische Gemeinden, die eben ausgeht von Extremisten und Extremistinnen. Vor allem aber auch, was ist die Antwort dieser muslimischen Gemeinden darauf? Dies auch vor dem Hintergrund, dass natürlich sehr oft auch Kritik in Richtung muslimischer Gemeinden kommt, warum diese denn nichts gegen Radikalisierung unternehmen würden. Und wir versuchen eben systematisch zu erheben, was es an Engagement gibt in den Gemeinden bereits. Und dazu, das war auch meine Aufgabe, habe ich eben ein Mapping angefertigt von verschiedensten Projekten, Gemeinden etc., die im Bereich der Präventionsarbeit etwas umsetzen. Ja. Und im dritten Modul, da geht es quasi um eine Theoretisierung dieses Begriffs oder des Konzepts des deutschen Islams.
Wir wollen uns heute anschauen, wie muslimische Communities sich gegen Islamismus einsetzen. Ich würde aber trotzdem gerne erstmal noch einen Schritt zurückgehen und schauen, wie denn eigentlich Musliminnen und Muslime bedroht werden durch Islamismus.
Wenn wir jetzt über muslimische Gemeinden beispielsweise sprechen, wo dann von Seiten der Extremisten oder Extremistinnen gegen diese spezifischen Moscheen, Gemeinden, Vereine, Organisationen oder sonst irgendwas mobilisiert wird, sei das jetzt nun, weil sie vielleicht Vorträge organisieren im Rahmen von so demokratiepolitischer Bildung oder sonst irgendwas, also im Prinzip, weil sie Dinge kommunizieren oder Sachen kommunizieren, die nicht im Einklang mit der Ideologie sozusagen der Extremisten und Extremistinnen steht, und dadurch gibt es natürlich für sie auch eine gewisse Gefahr. Und dann haben wir natürlich auch jene Strömungen, ja, beispielsweise schiitische Muslime sind vergleichsweise häufig auch ausgesetzt so an Übergriffen, also verbal oder körperlich teilweise auch eben von Extremisten und Extremistinnen, weil in dieser spezifischen Ideologie schiitische Muslime als Anführungszeichen Verfälscher der Religion sozusagen gelten. Und deshalb gibt es in diese Richtung natürlich auch oft Sticheleien oder Provokationen oder anderswertige Aggressionen. Das Gleiche aber auch oftmals gerichtet gegen sufische Vereine. Also auch das ist etwas, was man immer wieder beobachten kann. Das heißt, je nach Strömung, ja, je nach Aktivitäten natürlich auch sieht die Bedrohungslage, würde ich sagen, anders aus. Ja. Und natürlich ist es auch abhängig davon, von wem diese Bedrohungslage ausgeht. Ja, ist das, haben wir es mit Neosalafisten zu tun oder tatsächlich mit Leuten aus dem dschihadistischen Milieu? Dann sind dann auch wieder ganz andere Maßstäbe und ganz andere Feindbilder. Ja.
Also es ist ein sehr diverses Feld, das habe ich da jetzt schon herausgehört, also ein diverses Forschungsfeld, aber natürlich gibt es auch nicht den Islam. Vielleicht können wir uns trotzdem ein Beispiel mal genauer anschauen, wie können solche Angriffe aussehen?
Ich bin ja selbst auch noch in Wien unterwegs, also die größte Moschee in Wien ist das Islamische Zentrum am Brookhaven und das ist auch die einzige sichtbare Moschee in Wien und die haben regelmäßig eben so Vorträge, wo sie irgendwelche Funktionäre herholen oder auch gemeinsame Sachen mit der Polizei organisieren oder sonst irgendwie und der Imam dort ist ein Mann, der sehr viel auch auf interreligiösen Dialog setzt, auf eben Nachbarschaftsdialoge und so weiter und ich erinnere mich mal, dass eine Gruppe entstanden ist, die dann quasi versucht hat, diese Moschee ein bisschen zu verteufeln, die in diese Denke brandmarken sie dann solche Moscheen, die nicht in ihr Konzept passen, als sogenannte Masajid ad-Dirar, das ist Arabisch für Moscheen des Unheils quasi. Und die haben dann online solche Sujets verbreitet, wo eben ein Bild zu sehen war von dieser Moschee, so sehr dunkel mit so Blitzen und einem Donner und was weiß ich was, und quasi die Leute davor gewarnt, dorthin zu gehen. Und manchmal sind sie auch tatsächlich vor der Moschee gestanden, haben Menschen provoziert oder sonst irgendwas. Das heißt, die waren tatsächlich auch darauf aus, Probleme zu machen. Das ist nur eines von vielen Beispielen, die mir jetzt spontan einfallen, weil ich das auch so ein bisschen peripher miterlebt habe.
Da ist es ja vielleicht noch keine körperliche Bedrohung, aber kann das auch tatsächlich wirklich lebensgefährlich sozusagen werden?
Also es gab immer wieder so kleinere dschihadistische Gruppierungen, die sich um einen Imam geschert haben und dann eben in Feindschaften getreten sind mit anderen Gruppierungen, die vielleicht auch oft im dschihadistischen Milieu sind, aber einfach eine andere Ideologie haben oder andere politische Interessen und die sich dann in die Haare bekommen haben. Oftmals hat sich das auch entzündet, beispielsweise an der Frage zur Notwendigkeit des Kampfes in Syrien oder nicht. Ja, das war auch eine grundlegende Frage dann in dieser Szene, an der sich dann auch einiges ausdifferenziert hat. Ja. Das heißt, es gibt vereinzelt immer solche Debatten, an denen sich dann sozusagen größere Probleme entzünden, die dann auch zu Handgreiflichkeiten führen können. Sowohl unter diesen Gruppen, also auch dschihadistische Gruppen, ist nicht jeder dieselbe sozusagen, als auch gegenüber anderen Moscheen beispielsweise, die ihre Mitglieder warnen vor einer bestimmten Gruppe, die da gerade ihr Unheil treibt oder sonst irgendwie. Auch da ist es schon zu körperlichen Angriffen gekommen natürlich.
Wie können denn Gemeinden, aber auch Einzelne auf solche Bedrohungen und solche Angriffe reagieren, ohne sich noch mehr zu gefährden?
Das ist oft ein schwieriges Unterfangen tatsächlich. Ich glaube, dass einer der wichtigsten Funktionen in dieser Form oder in diesem Fall dann von Gemeinden wäre, die Gemeindemitglieder aufzuklären. Also es gibt immer wieder so Moscheen, wo man weiß, okay, hier trifft sich tendenziell diese Gruppe oder hier trifft sich diese Gruppe. Oftmals gerät dann auch die bestimmte Moschee in Verruf sozusagen, weil das eben so der Treffpunkt ist. De facto sind Moscheen aber eben Gotteshäuser und man kann nicht an der Tür stehen und quasi jemanden Betretungsverbot geben oder sonst was. Dazu hat man auch einfach die Handhabe nicht. Umso wichtiger ist es dann, glaube ich, auch die Gemeindemitglieder und vor allem auch junge Leute zu warnen, dass es diese Tendenzen vielleicht in der Umgebung gibt, dass es eine bestimmte Gruppe gibt und so weiter. Und da fände ich es auch wichtig, dass dann ein konkretes theologisches Angebot sozusagen gemacht wird im Sinne von einer Etablierung, einer Art Fragestelle oder sonst wie. Weil sehr oft sind es quasi unbeantwortete Fragen, die dann eben von diesen Extremisten oder Extremistinnen auf eine sehr spezifische Art und Weise beantwortet werden. Und das ist dann so das grundlegende Problem. Es kann auch in ganz andere Richtungen gehen, wie Freizeitaktivitäten. Also es geht darum, wirklich vielleicht ein breites Angebot zu schaffen. Und das braucht aber natürlich auch sehr viel ehrenamtliches Engagement. Das ist auch etwas, was regelmäßig passiert. Und ich glaube, da sieht man dann halt auch wieder die Schwierigkeiten.
Rami Ali aus dem Forschungsprojekt Die Islam nennt hier eine der größten Schwierigkeiten für die Präventionsarbeit muslimischer Organisationen, die Finanzierung. Das Projekt Meet to Respect, bei dem unser zweiter Gesprächspartner Ender Cetin mitwirkt, kann wahrscheinlich nur deshalb so intensiv betrieben werden, weil es institutionell gefördert wird. Für Me to Respect besucht Enda Cetin zusammen mit einem Rabbi Schulklassen, um dort Vorurteile abzubauen. Antisemitische Vorurteile und antimuslimische Vorurteile. Wie das Projekt angefangen hat, ist eine weniger schöne Geschichte.
Es ging damals darum, dass ich in einer Moschee Vorsitzender war und wir auch Diskriminierung erfahren haben. Schweinekopf vor der Tür der Moschee, Malereien, Schmierereien, Drohungen. Bis zu Morddrohungen ging das auch von Rechtsradikalen. Und wir haben aber auch immer wieder gehört, dass es eben auch in anderen Bereichen, wie gerade auch bei den Juden passiert, Antisemitismus. Da hat uns dann ein Verein zusammengebracht, damit wir zusammen auftreten, in Schulklassen auftreten und eben auch über Gemeinsamkeiten und Unterschiede reden und das eben präsentieren.
Wie reagieren da die Schülerinnen und Schüler, wenn sie auftauchen?
Es ist immer unterschiedlich, ob gerade ein Nahostkonflikt wieder hochkocht oder nicht tatsächlich. Und es kommt auch auf die Klassenstufe an. In der Grundschule ist es wie eine Art Präventionsarbeit tatsächlich. Da geht es auch sehr oft um das Gemeinsame, aber auch die Unterschiede können sehr spannend sein und sehr aufregend sein. Und die fragen dann auch immer in die Richtung, ja, warum ist das mit dem Schabbat im Judentum denn so? Und was ist eigentlich koscher und dürfen Muslime auch koscheres Fleisch essen? Aber sobald wir in Oberschulen sind und vor allem so ab der 9., 10. Klasse, würde ich sagen, ist es schon so, dass auch das Thema Israel-Palästina fast immer eine Rolle spielt. Aber das lassen wir ja auch zu. Das ist ja auch gewünscht, dass darüber offen geredet wird. Wir betonen auch immer eben, wir können das Thema, das Problem nicht lösen, aber wir können zumindest als Muslime und Juden in Berlin sagen, na gut, schon in unserem Gruß steckt ja schon der Frieden drin, Salam oder Shalom eben. Und das bringt uns zusammen, weil die Religion an sich möchte nicht, dass Konflikt oder Gewalt herrscht, sondern im Gegenteil, dass eben das eingedämmt wird und verschwindet. Wir können halt nur sagen, was die Religion da fordert und auch, dass wir eine positive Sichtweise haben, dass wir sagen, das ist das Land für uns alle im Prinzip. Da sollen auch Juden, Christen, Muslime in Frieden zusammenleben. Auch für die Kids und Jugendlichen ist das eben ganz wichtig, dass sie auch mal hören, dass da zum Beispiel gegenseitige Organspende Thema war oder dass es eben Friedensinitiativen auf beiden Seiten, gemeinsame Friedensinitiativen gibt. Das hören sie ja sonst nie.
Mhm. Wenn wir dieses Projekt Me to Respect jetzt mal einbetten in so einen Präventionskontext, welche Rolle würde das dann spielen für Sie als Mittel gegen islamistische Radikalisierung?
Ich würde sagen, das ist die Präventionsarbeit schlechthin. Denn es geht ja um Respekt letztendlich. Und was wir in radikalen, extremistischen Strömungen ja ganz oft haben, sind so diese Dichotomsicht, Weltsichten. Wir und ihr, wir sind die Guten, ihr seid die Bösen oder die Schlechten. Gerade an sich einmal das aus einem religiösen Kontext zu hören, dass das gar nicht so gewünscht ist, diese Weltsicht. Und zum einen, dass man auch noch mit einem möglichen Feindbild zusammen erscheint in einer Schulklasse. Also häufig bin ich mit einem Rabbiner aus der Ukraine zusammen und er sieht so ein bisschen arabisch-orientalisch aus und ganz häufig denkt man, er ist der Imam und ich sei der jüdische Vertreter. Und allgemein, dass wir halt uns gut verstehen und dass sie das merken und dass das halt eine Art Selbstverständlichkeit ist. Ein Beispiel, was ich bei gerade Grundschulklassen, aber manchmal auch Oberschulen erwähne, ist immer, also das Recht des anderen Menschen. Wenn du jetzt Schweinefleisch isst, ist es halt die eine Sache. Okay, es ist ein Verbot da, aber es ist viel schlimmer, dass ich jemanden beleidige, weil er Atheist ist, weil er Jude ist oder weil er Schweinefleisch isst. Und das ist eben das, was aber leider zu häufig auf den Schulhof eben vorkommt. Ja, du isst Schweinefleisch, Gelatine und ja, das sind die Juden und oder du Jude als Schimpfwort. Das ist ja noch kein Extremismus, aber das könnte eben ein Nährboden sein für extremistische Rattenfänger, die dann sagen, genau so ist es und deshalb holen wir euch ab, da wo ihr gerade seid. Um dem entgegenzuwirken, finde ich das Projekt ganz, ganz wichtig.
Es setzt also sehr früh an. Und nun ist es ja so, das haben wir gerade gehört, da werden ganz wichtige Gesprächsimpulse gesetzt. Und da ist es sicherlich auch ganz förderlich, dass jemand von außen kommt. Andererseits ist natürlich die Frage, wie viel passiert, wenn Sie da einmal kommen und dann wieder weg sind. Was müsste sich da tun, damit eben dieser Nährboden ausgetilgt wird für Extremistinnen und Extremisten?
Ich gehe mal auch von mir aus, als Jugendlicher aus, damals, das Thema war nicht so religiöser Extremismus, aber andere Arten von Extremismen, ob das Street Gangs sind, Nationalismen sind. Das Thema Diskussionsplattform oder ja, wer bringt mir das eigentlich bei, das fehlt. Und wenn ich jetzt meine Eltern frage, die dann auch vielleicht eher bis zur 5. Klasse in der Türkei nur Schulpflicht hatten, dann ist die Frage, wohin gehe ich als Jugendlicher? Wenn die Schule da keine mögliche Plattform anbietet, dann gehe ich vielleicht in eine Moschee, aber auch die Moschee spiegelt ja die Gesellschaft, unsere muslimische Gesellschaft wieder. Also das heißt, auch da ist meistens der Onkel Ahmed, der zwar vielleicht sehr schön Koran rezitieren und beibringen kann, aber nicht den Inhalt beibringen kann. Dann gehe ich vielleicht in Freundeskreise oder im Internet suche ich mir meine Kreise. Und das kann eben gefährlich sein. Deswegen wäre was ich so an Erfahrungen jetzt für mich gelernt habe, ist eigentlich bräuchte jede Schule, wo muslimische Schüler sind, ein Religionsunterricht. Das ABC der Religion. Und das wäre auch schon eine Präventionsarbeit. Klar kommt es dann immer auf die Lehrkraft und auf den Rahmenplan an. Und auch früher haben wir als ein im Prinzip religiöses Projekt immer wieder von Schulen gesagt bekommen, wir wollen nichts mit Religion zu tun haben. Wir haben uns auch da gewundert. Es gab bei uns im Team dann auch Musliminnen mit Kopftuch, wo die Schule dann gesagt hat, das wollen wir erst gar nicht haben. In der Schulklasse ein Vorbildfunktion mit Kopftuch, oh nein und so. Und dann haben wir gemerkt, da kommen wir auch nicht weiter. Aber das Problem war, die Religion war schon längst in der Schule als Konfliktthema. Zum Glück haben das einige dann doch erkannt und haben das gefördert. Und jetzt mittlerweile ist es so ein Selbstläufer geworden. Also wir brauchen auch gar nicht mehr Werbung zu machen, weil es gibt so viele Anfragen von den Schulen, das einerseits mich traurig macht, das heißt, es gibt immer Konfliktpotenzial, auf der anderen Seite glücklich macht, das heißt, die Schule ist bereit, da auch mit Muslimen zusammenzuarbeiten und nicht einfach über die Muslime hinweg versuchen, Lösungen zu finden.
Es hat also ein bisschen gedauert, bis ich Me Too Respect eine gute Position bei Schulen erarbeiten konnte. Ich würde jetzt gerne mal den Spieß umdrehen und einmal fragen, was kann die Präventionsarbeit muslimischer Akteure leisten, was nicht-religiöse Institutionen eben nicht leisten können? Darauf hat Rami Ali eine ziemlich klare Antwort.
Also ich glaube, eines der grundlegenden Assets, die muslimische Gemeinden vielleicht auch haben, ist, dass sie einfach schon einen gewissen Vertrauensvorschuss genießen. Das ist das eine. Und natürlich haben sie vielleicht auch eine ähnliche Sozialisation erlebt, wissen genau, welche Umstände es da gibt, teilen vielleicht auch nochmal einen ethnischen Hintergrund, kennen die kulturellen Codes und Gepflogenheiten. Das gibt es dann natürlich jetzt in anderen Formen, wenn eine Organisation von außen das macht oder wenn das Sicherheitsbehörden sind, ja, dann stehen die Chancen natürlich wesentlich schlechter, ja. Wenn man jetzt beispielsweise die Polizei hernimmt, die in sehr vielen dschihadistischen Biografien eine Rolle gespielt hat, in irgendeiner Form, ja, ob das jetzt vielleicht auch Racial Profiling war oder Diskriminierungserfahrung oder sonst irgendwas, die man gemacht hat, und dann an einem bestimmten Punkt zu sagen, okay, diese Leute, die an irgendeinem Punkt in deinem Leben vielleicht verantwortlich waren für ein Mikrotrauma oder sonst irgendwie oder eine Diskriminierungserfahrung oder sonst was, die sind jetzt verantwortlich für deine Distanzierung oder so. Das klappt halt so nicht. Ja.
Wie sieht denn das Spektrum der Angebote aus?
Dazu haben wir dieses Mapping eben gemacht beim D-Islam-Projekt. Vielleicht erlauben Sie mir darüber ein bisschen zu sprechen, was es da für Herausforderungen und so gegeben hat. Das Präventionsspektrum und auch das Spektrum an möglichen Handlungen und Gegenschritten sozusagen ist vergleichsweise groß. Ja? Und das Verständnis von Prävention natürlich auch ein unterschiedliches. Man kann das nicht in der Form sichtbar machen, die wir vielleicht als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen gerne haben wollen würden. Natürlich haben wir viele Projekte und sehr viel gefunden etc. Aber vieles von dem, was eben informell passiert, also ich würde sogar sagen, dass das meiste davon eben weder dokumentiert ist, noch groß in ein Projektsetting oder sonst irgendwas gesetzt wurde. Ja? Also es gibt viele Beispiele, wo ein Imam vielleicht etwas da gemerkt hat in seiner Community, in seiner Gemeinde und dann sehr spontan sich dazu entschieden hat, jeden Sonntag zum Beispiel Arabischunterricht und Religionsunterricht zu machen mit einer bestimmten Jugendgruppe, von der er jetzt das Gefühl hatte, dass sie vielleicht gefährdet sind, irgendwo reinzurutschen oder sonst was. Es gibt sehr viel Engagement. Die Frage ist natürlich, wie schafft man es, dieses Engagement sichtbar zu machen? Wir glauben, einen kleinen Beitrag dazu geleistet zu haben. Ich glaube, dass dieses Mapping auch kein jetzt fertiges Produkt ist, sondern es ist ein Work in Progress. Also wir verstehen das auch als etwas, das wir laufend erweitern wollen. Wir sind auch laufend in Kontakt mit Gemeinden, Verbänden etc., schreiben immer wieder mal und versuchen dann eben zu schauen, ob da was Neues kommt und diese Liste sozusagen zu erweitern, einfach um dieses Engagement sichtbar zu machen.
Als ehemaliger Vorstand der Şehitlik-Moschee kennt Ender Çetin den Gemeindekontext gut. Er findet, zur Prävention von Radikalisierung braucht es in Moscheen vor allem kompetente und zugängliche Ansprechpersonen.
Zumindest ist es wichtig, erstmal Angebote überhaupt zu schaffen, dass sich Jugendliche zum Beispiel, gerade die Jugend ist ja hier angefragt, wohlfühlt in einer Moscheegemeinde. Die Moschee ist ja an sich erstmal für unsere Eltern oder mittlerweile gibt es die dritte Generation, also für viele die Großeltern, nur ein meditativer Raum gewesen, gar kein so ein Öffentlichkeitsverein oder so. Höchstens ist da noch eine Teestube mit einem Fernseher drin und das war es auch schon. Also es kam dann auf die Predigten an, wie der Inhalt war, ob sich die Menschen real auch wieder abgeholt oder verstanden gefühlt haben oder nicht. Und der radikale, also der extremistische Islam, und die extremistischen Muslime, haben früh erkannt, dass sie eben gerade mit der Jugendsprache, in deutscher Sprache, die Jugendlichen erreichen können. Und das war bei vielen nicht gegeben. Deswegen ist in erster Linie die verbindende Sprache Deutsch. Und das Zweite wäre wichtig, dass es eben pädagogisch, methodisch auch passt, dass man eben nicht zu abgedriftet, abstrakt eben über koranische Geschichten erzählt, womit man realitätsnah nichts anfangen kann, sondern wirklich aus der realen Welt als Muslime in Kreuzberg, in Neukölln, wo ich mit vielen Menschen zu tun habe, die anders sind als ich oder so. Und da eben den Bezug zum Koran, zur Religion, zum Propheten zu finden, das ist natürlich für viele Moscheen schwierig, weil sie das ehrenamtlich machen. Oder ein Imam kommt aus dem Ausland und kennt gar nicht die Gesellschaftsstruktur hier in diesem Land. Deswegen wäre natürlich da wichtig, erstmal zu schauen, wie kann ich Personal finden für Moscheen, die das nicht finanzieren können, aber die trotzdem das Bewusstsein haben, dass sie da was machen müssen. Als wir damals in der Şehitlik-Moschee angefangen haben mit einem Präventionsprojekt, da wurde auch gesagt, ja, wollen wir uns wirklich so stark aus dem Fenster raushängen, dann machen wir uns angreifbar und das Problem ist doch gar nicht der Islam an sich. Die Terroristen sind doch weit von uns weg. Und wenn wir sagen, doch, das hat was mit dem Islam zu tun, dann bestätigen wir ja noch viele Vorurteile und so weiter. Mittlerweile hat sich das bei vielen zwar geändert, dass man gesagt hat, doch, wir müssen da was machen. Aber die Frage ist dann, wie? Und bei so einem Präventionsprojekt oder Antidiskriminierungsprojekt oder Extremismusprojekt, das ist häufig so, dass zwar die Räumlichkeiten vielleicht zur Verfügung gestellt werden können, aber trotzdem fehlt es an Methoden und an Trainings einfach. Das würde ich mir viel mehr wünschen für die Moscheegemeinden.
Also jetzt haben Sie gerade so den Wunsch nach mehr Institutionalisierung beschrieben. Wie blicken Sie denn auf dieses informelle Engagement?
Ja, man wünscht sich schon eine Stabilität und ja, also auch eine Konstante und einen Ansprechpartner für diese Themen und so weiter. Also das muss ja nicht immer der Imam sein. Der Imam hat schon so viel zu tun mit der Gemeindearbeit und so weiter. Aber so ein Team, wo man weiß, okay, die sind für dieses Thema zuständig und sowas. Und natürlich müsste das mit Projekten gefördert und gestärkt werden, aber wir kommen nicht drumherum, auch beim Thema Seelsorge, auch beim Thema Extremismus, auch beim Thema interreligiöse Arbeit oder Ehrenamt, dass wir auch schon Unterstützung brauchen, Netzwerkarbeit brauchen, viel mehr gesehen werden sollen. Also es passiert tatsächlich sehr viel, was nicht gesehen wird, das stimmt. Das sind dann einzelne Personen, die in den Moscheen aktiv sind, die sehr viel positive Arbeit machen und kaum wertgeschätzt wird, weil es gar nicht gesehen wird von außen.
Die Wertschätzung der ehrenamtlichen Arbeit ist eine Seite. Die andere Seite ist, wie gut sind muslimische Organisationen eigentlich in institutionelle Förderstrukturen eingebunden? Das ist eine Frage, die meine beiden Gesprächspartner gleichermaßen bewegt.
Ich glaube, es gibt zu wenig Vertrauen. Ja. Man muss sich das Ganze aber immer natürlich auch von beiden Seiten anschauen, ja, so, ob das jetzt der Imam-Spitzel-Skandal war oder sonst was. Das heißt, wir haben hier in Deutschland schon öfter mal Vorkommen gehabt, wo ich sage, dass es natürlich da auch dann begründete Skepsis gibt. Ja. Auf der anderen Seite glaube ich aber schon auch, dass man, glaube ich, dass Verbände auch einen Wandel, einen dynamischen Wandel durchmachen können. Ich bin jemand, der absolut dafür ist, dass man hier gemeinsame Arbeit macht unter ganz klar geregelten Rahmenbedingungen natürlich, und natürlich muss man sich auch anschauen, mit wem mache ich das denn zusammen. Organisationen, die im Nahespektrum zum Beispiel sehen, von einer Hezbollah-Tahrir oder sonst irgendwas, das sind natürlich Organisationen oder Bewegungen, die man nicht mit Fördergeldern nochmal zusätzlich ausstatten soll. Da braucht es einfach, muss man wirklich mit einem Argusauge drauf schauen, mit wem habe ich es hier zu tun, ja, was haben die in der Vergangenheit vielleicht so gemacht, gab es einen Wandel oder gab es keinen Wandel, ja, welche Verbindungen gibt es nicht. Ja. Und natürlich ist oftmals auch ein Indikator, wie gehen diese Institutionen, Verbände, was auch immer, mit Kritik um. Ja. Aber ich habe das Gefühl, dass sich der Trend gerade in eine Richtung bewegt, die ich nicht begrüßen würde.
Also Vertrauen ist ein gutes Stichwort, finde ich. Da braucht es auf beiden Seiten Vertrauen. Einmal hören wir ja immer wieder, ja, die machen zwar gute Arbeit, aber mit denen können wir nicht zusammenarbeiten, weil die wurden irgendwie im Verfassungsschutzbericht erwähnt. Schwupps, hat man die schon mal weg. Auf der anderen Seite gibt es auch, zu Recht manchmal auch von muslimischer Seite, kann auch ein Vorurteil sein, dass man denkt, Institutionen kommen jetzt zu uns, aber machen das ja auch nur aus Projektwillen, und eigentlich ist da gar keine Sympathie zu Muslimen, aber sie kriegen eben genau deswegen ja Geld, weil sie eben mit Muslimen zusammenarbeiten müssen. Das höre ich auch ganz oft. Also auch wenn man ein bisschen nachhakt, denkt man, oh, das sind sogar Institutionen, mit denen würde man gar nicht zusammenarbeiten. Das ist das Dilemma manchmal. Auch bei Muslimen, wie gesagt, wenn man so viele ausschließt, bleiben dann nur noch wenige. Auf der einen Seite ist das wichtig, dass man schaut, okay, diese Moschee hat diese Agenda und die ist dem nah und die ist diesem Land nah. Auf der anderen Seite sind ja Moscheegemeinden ganz oft nur lokale Gemeinden. Also die machen auf lokaler Ebene im Bezirk sehr viel und gehören zwar einem Dachverband an, aber auch deswegen, weil es für sie wiederum leichter ist, einen Imam zu bekommen zum Beispiel. Das gibt ihnen nochmal so einen Schutz. Aber deswegen werden sie ja manchmal eben auch ausgeschlossen. Und als lokaler Verband wäre mein Wunsch, dass man schaut, inwiefern ist diese Gemeinde gewollt und aktiv in ihrem Kiez, in ihrem Bereich, und kann man mit denen trotz allem kooperieren. Manchmal hat man auch den Eindruck, dass die Muslime, wenn man mit ihnen kooperiert, dass die Gemeinde an sich öffnet oder ändert. Und anstatt dass, wenn man sagen würde, jetzt ja, nee, wir wollen nichts mit denen zu tun haben, dass die sich eher dann auch wirklich ein bisschen verschließt und auch gar nicht so viel in der Öffentlichkeit machen möchte.
Mhm. Wäre denn da die Neuköllner Begegnungsstätte so ein Beispiel dafür?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde die interne, also die Arbeit dort ziemlich gut, ehrlich gesagt. Also die Netzwerkarbeit, was sie leisten, ob mit Kirchen gemeint, mit der Polizei, mit, das erinnert mich auch damals an die Schäbnik-Moschee-Zeit, dass wir auch sehr stark versucht haben, eben diese Netzwerkarbeit. Auf der anderen Seite, dass sie eben dann doch irgendwo auf einer schwarzen Liste stehen und gesagt wird, ah, hier ist eine Verbindung nach Ägypten oder so. Und wenn das tatsächlich so offensichtlich ist, muss man das ja auch so benennen. Aber ich meine, es ist auch sehr leicht zu sagen, der kennt den. Das ist diese Schuld, Kontaktschuld, ja. Das ist sowieso nach dem 11. September 2001, nach den Terroranschlägen, sehr stark gewesen und immer noch heute gefühlt, dass man sagt, der kennt den, also steckt der auch mit drin. Die kennen sich alle, stehen alle unter einer Decke. Wenn die wüssten, inwiefern sich Muslime intern auch streiten. Aber eigentlich denkt man, ah, okay, die halten alle zusammen irgendwie, so einfach ist es nicht. Aber genau, das wäre ein gutes Beispiel dafür.
Können Sie ein bisschen beschreiben, was Sie machen und wie die sich entwickelt haben?
Ja, was jetzt aktuell gerade ist, zum Beispiel, dass die Neuköllner Begegnungsstätte ein Projekt hat, wo sie unterschiedlichste Imame aus Berlin zusammenbringt. Das hatten wir vorher nie. Ein Rat der Berliner Imame zum Beispiel. Ich weiß nicht, was letztendlich in ein paar Jahren damit los sein wird, aber ich sehe jetzt gerade zum Beispiel, dass im Rat der Berliner Imame ein guter Austausch ist, obwohl man vielleicht der eine ist konservativer, der andere ist liberaler und die kommen aus der Gemeinde, die kommen. Aber zumindest kommt man zum Gespräch. Und ich war des Öfteren in der NBS und ja, es gibt konservative Meinungen dort in der Gemeinde und ja, es gibt auch Meinungen, die kann man nicht vertreten, aber das ist ja ein Prozess und ich merke, dass die sich auch ändern und öffnen, weil sie sehen dann, ups, ein Rabbiner mit einer Kippa kommt auf einmal in die Moschee, die mehrheitlich aus palästinensischen Muslimen besteht und es gibt eine Podiumsdiskussion, die von einer Frau geleitet wird. Ich merke, dass da auch viel in den Köpfen entsteht. Wenn man das verhindern würde, würde das wieder so bleiben. Aber genau diese Prozesse brauchen wir. Man kann ja nicht bei Demokratisierungsarbeiten erwarten, dass es von heute auf morgen so ist, wie wir das erwarten, sondern es kann auch 10 Jahre, 20 Jahre dauern. Und trotzdem sind das gute Schritte, denke ich. Und da sind die auf einem guten Weg. Dann gab es auch eben diese Razzien, diese Beschuldigungen, wo jetzt auch gerichtlich widerlegt wurde, dass die Beschuldigungen waren nicht korrekt. Das war wegen diesen Corona-Finanzhilfen. Und dann war da irgendwas wohl formell nicht gut und auf einmal gab es Mannschaftswagen und die Polizei war dann so in den Räumlichkeiten auch der Moschee drin. Und das bewirkt wieder bei vielen, trotz dass man eine positive Arbeit macht, werden wir nicht anerkannt und es gibt keine Wertschätzung. Das heißt, man fängt wieder von Null an oder man verliert die positive Arbeit. Und es gibt ja auch jemanden, der dort sehr aktiv ist und sehr gut arbeitet, auch für die Gesellschaft, der danach gesagt hat, das will ich nicht mehr. Der hat eine Pause gebraucht dann, weil er eben gesehen hat, keine Möglichkeit, hier voranzukommen. Man wird immer wieder in diese radikale Ecke gedrängt.
Die Sorge ist ja da, dass sozusagen extremistischen Akteuren eine Plattform geboten wird, die dann dadurch deren Positionen stärkt. Was braucht es für einen konstruktiven Austausch? Was braucht es, damit sowas nicht passiert, dass den falschen Akteuren eine Plattform geboten wird?
Ja, das passiert leider auch hin und wieder mal in Moscheen, dass man dann dachte, oh, ein Prediger, der ist doch ganz gut hier für unsere Gemeinde und für unsere Jugendlichen. Und im Nachhinein kam irgendwie raus, der war doch nicht der Richtige und wird doch irgendwie beobachtet. Deswegen die Netzwerkarbeit auch mit der Polizei ganz, ganz wichtig. Vielleicht, dass man da eben auf der sicheren Seite ist. Dann kommen tatsächlich vielleicht Leute rein, die aber eigentlich eine ganz andere Agenda haben und schwupps haben sich aber schon um sich herum ein paar Leute sammeln können, mit denen sie, wo sie ihre Ideologie durchgesetzt haben. Bis dann die Moschee erkennt, oh, die sind doch nicht so gut, kann das vergehen. Und leider sowas passiert da auch in der Schädling-Moschee und in anderen Moscheen passiert das auch, weil man nicht immer so die Kontrolle hat, wer kommt jetzt und wo. Die können ja einfach nur in einer Ecke ganz ruhig sitzen und dann Unterrichte sozusagen machen. Oder wir hatten das Beispiel mal in Berlin, wo der Imam gesagt hat, boah, der versammelt hier 50 bis 100 Jugendliche und der kann toll Koran rezitieren, aber wo der Imam noch nie auf den Inhalt geschaut hat, was erzählt der eigentlich? Der hat nur gehört, wow, wie schön der Koran liest und wie schön, dass er so viele Jugendliche um sich herum hat. Und bis dann herauskam, wie gefährlich das ist eigentlich. Auch die Imame brauchen da Aufklärung. Auch die Imame wissen manchmal gar nicht, wer ist hier in Berlin alles an Netzwerk, also in radikalen Strömungen vertreten. Welche Moschee hat welche Agenda oder welche Gemeinde gibt es organisiert und so. Auch die brauchen da eine Aufklärung.
Wie sind Sie da in der Schädling-Moschee damit umgegangen? Waren Sie da gerade Imam?
Da war ich gerade Vorsitzender. Es gab einen Imam und dann haben wir halt den, der das Ganze lenkt und leitet, uns geschnappt sozusagen, nicht mit Gewalt natürlich, eingeladen in einen Raum. Und dann kannte ich mich zum Glück mit dieser Richtung aus, also wo ich, glaube ich, die richtigen Fragen gestellt habe einfach und wo der Imam so schon irritiert war. Ja, weil der dort die Jugendlichen versammelt hat, schon den Imam fast schon als Ungläubigen bezeichnet hat im Prinzip. Dann dachte ich, zum Glück hört der Imam das mal von ihm direkt, wo der Imam gesagt hat, nee, dann nicht, dann müsst ihr hier raus und könnt euch was anderes suchen. wie gesagt, da braucht es auch unter Muslimen ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit. Welche Sekten gibt es? Welche Gemeinden gibt es? Welche konservativen Richtungen gibt es? Berlin ist ja ein Ort, wo alle wirklich zusammenkommen und wo es die gesamte islamische Welt irgendwie gibt, von Indonesien bis Marokko, und alle irgendwie Richtungen sind irgendwie vertreten.
Wie kann man denn vielleicht abschließend nochmal konkret auf Anfeindungen reagieren, wenn sie dann da sind?
Das Schlimmste finde ich immer, dass eine Person sich alleine fühlt, wenn sie angefeindet wird. Und da brauchen wir, glaube ich, mehr Rückhalt von der Gesellschaft. Zum Beispiel Mädchen, die kein Kopftuch mehr tragen, also sagen wir mal, ihr Kopftuch abgelegt haben, von anderen Jungs ganz oft angefeindet werden. Du bist ja gar keine richtige Muslimin mehr, weil einmal Kopftuch, immer Kopftuch. Und wenn du es abnimmst, dann, naja, dann tschüss irgendwie. Und da fehlt es ganz vielen Mädchen an Rückhalt, dass man das eine Moscheegemeinde oder eben gläubige Muslime sagen, das ist Unsinn, das ist Quatsch, du bist genauso muslimisch wie vorher auch, nur halt ohne Kopftuch. Und dann auf der anderen Seite, dass wenn es dann auch tatsächlich zu Drohungen kommt, sollte man das, glaube ich, ernst nehmen. Also wir sind da auch manchmal zu locker, dass man sofort unsere Adressen, unsere Telefonnummern überall hat irgendwie. Und ich habe das auch schon gehört von anderen Predigern, die dann gesagt haben, also wir haben schon Morddrohungen bekommen. Das waren dann auch ganz oft Leute, die teilweise in diesen Kreisen gepredigt haben, dann aber nicht mehr eben in den Kreisen predigen, aber dann auch Anfeindungen passieren. Das sind dann Fälle, finde ich, für die Polizei, das muss gemeldet werden. Ja, aber die Sicherheit, also der Rückhalt und dass die Gesellschaft sagt, die Mehrheit sagt, nein, das stimmt nicht, wir stehen hinter dieser Person, das finde ich ganz, ganz wichtig.
Kommunikation und gegenseitige Unterstützung, das sind die Schlagworte, wenn es darum geht, wie sich Musliminnen und Muslime gegen Angriffe von radikalen Akteuren wehren. Für Rami Ali und Ender Cetin spielen muslimische Gemeinden in der Prävention von islamistischer Radikalisierung eine wichtige Rolle, vor allem als Ansprechpartner für theologische Fragen, aber auch als soziale Orte. Wir haben bereits gehört, dass es ein großes Spektrum an Präventionsangeboten gibt, das durch muslimische Akteure betreut wird. Einen Bereich haben wir allerdings noch gar nicht erwähnt, und zwar die Online-Prävention.
Es gibt online aus meiner Perspektive leider noch zu wenig. Und zwar nicht nur von muslimischen Akteuren und Akteurinnen, sondern auch von nicht-muslimischen NGOs und so weiter. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Online-Welt oder die Dynamiken, die es online gibt, unterschätzt werden. Dazu gibt es einfach schon viel zu viele Studien. Ich bin da natürlich auch biased, weil ich selber in der Online-Welt dazu forsche und selber auch in der Online-Welt Projekte umsetze. Aber ich glaube, dass einer der wichtigsten Orte für diese Tendenzen sicherlich auch die Online-Welt ist, gerade wenn wir über junge Menschen sprechen. Das ist auch etwas, wo ich die Verbände eigentlich sehr, sehr früh in Zugzwang gesehen hätte, die aber diesen Online-Wechsel total verschlafen haben. Ja. Also man hätte vieles von dem, was man versucht jetzt offline sozusagen umzusetzen, hätte man versuchen müssen, online umzusetzen. Und ich glaube, dass es online auch viel, viel mehr geben muss, weil die Online-Welt einfach noch sehr dominiert ist von, ich sage jetzt mal, salafistischen Antworten auf ganz normale Mainstream-Fragen von jungen Muslimen und Musliminnen. Ja. Und das ist natürlich auch, kann das natürlich auch ein Einfallstor sein. Es gibt kaum Präventionsangebote oder alternative Angebote oder sonst irgendwas auf TikTok. Gleichzeitig ist der Algorithmus von TikTok natürlich auch so ausgelegt, dass er unheimlich präzise ist und mit, ich meine auch tatsächlich unheimlich. Das heißt, wir verschlafen im Prinzip ständig diese Online-Trendwechsel sozusagen und kommen da nicht so schnell mit. Ja. Und das ist einerseits natürlich auch einer sehr starren Förderstruktur und einer bürokratischen Förderstruktur geschuldet. Das ist das eine Problem. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass es Ressourcen geben muss von muslimischen Verbänden, Gemeinden etc., diese notwendige Arbeit auch ehrenamtlich zu machen. Weil am Ende des Tages geht diese Gefahr, die hiervon ausgeht, auch für die eigenen Leute sozusagen aus. Ja, also es ist ja nicht so, dass diese Extremisten und Extremistinnen nur den sozialen oder gesellschaftlichen Frieden bedrohen, sondern wie wir eben zu Beginn schon gesagt haben, oftmals eben auch andere Muslime und Musliminnen, die sie halt versuchen einzuschränken in ihrer Lebensweise, in ihrer Lebensart und in ihren Lebensentwürfen.
Wie kann denn erfolgreiche digitale Prävention aussehen?
Also eines der Prinzipien, die wir Ich setze gemeinsam mit Kollegen und Kolleginnen schon seit einigen Jahren eben das partizipative Online-Projekt Jamal Khatib um, wo wir eben alternative Narrative erarbeiten und die ins Internet stellen, also quasi Videos dazu produzieren, natürlich also lebensweltorientiert, jugendgerecht, die ins Internet stellen und damit der Zielgruppe darüber in Diskussion treten. Und oftmals sind das alternative, auch theologische Content, wo wir auch ganz so Key-Elemente spezifischer, dschihadistischer oder neosalafitischer Ideologie aufgreifen und versuchen zu reframen oder einer anderen Bedeutung sozusagen auch beizumessen und quasi auch eine Instanz online aufzubauen. Also das ist etwas, was wir machen, und ich glaube, das Schlüsselwort ist tatsächlich auch Partizipation. Der springende Punkt ist, dass wir die Jugendlichen oder die jungen Erwachsenen mit einbinden in den Prozess, also von A bis Z im Prinzip. Sie werden auch bezahlt wie die Professionisten und Professionistinnen. Also es ist nicht nur ein Komm, mach mal bitte mit oder sonst irgendwie, sondern es ist ein Arbeiten auf Augenhöhe tatsächlich. Und man erspart sich damit natürlich auch das Testen des Produkts, weil man quasi Personen aus der Zielgruppe mit im Team hat. Das heißt, man weiß, die Lebenswelt passt, man weiß, die Geschichten sind authentische Geschichten, man weiß, dass die Sprache auch natürlich passt, weil wir manchmal in einem Text gemeinsam dann arbeiten, dann sagen sie, nee, das würde niemand von uns heute so sagen. Das heißt, das sind alles so Feinheiten, die dann natürlich eine große Rolle spielen für dieses Online-Angebot. Also ich glaube, dass mein größter Tipp sicherlich für Online-Angebote jener ist, die Zielgruppe partizipieren zu lassen oder mit in den Entwicklungsprozess des konkreten Angebots, das man da machen will, einfach mit einzubeziehen. Und zwar von Anfang bis Ende. Und nicht nur das, wie wir es oft erleben, eben am Ende dann schon ein, hey, wie gefällt dir das, gib mal Feedback dazu. Oder ganz am Anfang, was fändest du denn interessant, und dann überhaupt nicht mehr. Also ich habe beides schon erlebt, ja, sondern ich glaube, dass eine durchgehende Begleitung von Menschen aus der Zielgruppe eben, also eine partizipative Begleitung, wichtig ist und ich würde sagen, fast ein Erfolgsgarant für diese Projekte.
Ein Aufruf also, so könnte man es verstehen, Online-Angebote zur Radikalisierungsprävention zu entwickeln, und zwar gemeinsam mit der Zielgruppe. Mir bleibt an dieser Stelle, mich bei meinen Gesprächspartnern Rami Ali und Ender Cetin zu bedanken, beim Redaktionsteam von Rades, das die Entwicklung dieser Folge unterstützt hat, und natürlich bei Ihnen fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Rades redet. Der Podcast zu Ursachen und Folgen islamistischer Radikalisierung.